Moin und herzlich willkommen zum CEO 2.3 Podcast, dem Interview-Podcast von Fed Consulting. Wir begleiten Unternehmen auf ihrer Reise zur digitalen und nachhaltigen Transformation, zu mehr Nachhaltigkeit und treffen dazu immer wieder interessante Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen, die euch inspirieren und zum Nachmachen animieren wollen. Denn wir glauben fest daran, dass eine nachhaltige Transformation nur gemeinsam gelingen kann. Daher freuen wir uns hier auf den regelmäßigen Austausch mit Expertinnen. Ja, diesmal bin ich alleine, weil Maike leider erkrankt ist. Und insofern ist es für mich auch so ein bisschen ungewohntes Setup. Aber ich freue mich trotzdem auf unseren Gast, denn wir haben heute Bernie Hanel zu Gast. Bernie, du bist ein tolles Beispiel dafür, wie Unternehmertum und soziales Engagement Hand in Hand funktionieren und die Grenzen hier auch nach und nach verschwinden und eben viele Möglichkeiten entstehen. Denn mit deinem Unternehmen Kuckuck macht ihr künstlerische Spielraumgestaltung. Spielplätze werden für eure Arbeit eine wirklich absolute Untertreibung. Aber damit unsere Hörer und Hörerinnen ein Bild bekommen, benenne ich es einfach auch mal so. Und diese Spielräume bringt ihr mit dem Kuckuck Kultur e.V. auch in Krisengebiete, um Kindern, die wirklich Schlimmes jeden Tag erleben, einen Raum zu schaffen, in dem sie für einen kurzen Moment normal sein können, also dass ihr Kindsein halt irgendwie auch tatsächlich genießen können. Und wirklich spannend finden wir das aktuelle Projekt, nämlich das World Child Forum. Bernie, schön, dass du da bist. Wie geht's dir denn eigentlich?
Ja, vielen Dank für den Einstieg. Mir geht's doch vorweihnachtlich gut, total. Und ja, freue mich auf das Gespräch.
Ja. Mal vielleicht, wir fangen ja mal mit der ersten Frage an. Wie bist du eigentlich zum Thema Nachhaltigkeit gekommen? Also wenn du mal so beschreiben würdest, steckte dir das irgendwie schon immer im Blut? Ich meine, du kommst ja sozusagen aus der Kunst und also wie ist denn dieses Thema Nachhaltigkeit im engen und weiteren Sinne eigentlich zu dir gekommen?
Auch irgendwie ein schöner Einstieg, weil nachhaltig ist ja ein Begriff, der lässt sich gar nicht so ganz leicht definieren, finde ich. Wo wir vor 30 Jahren angefangen haben, Spielplätze völlig neu zu definieren. Also in der Zeit gab es eigentlich nur mehr oder weniger Stahl und Plastik. Und es gab halt ein paar Geräte auf dem Spielplatz. Und dann war das der Spielplatz. Und wir haben gesagt, nee, Kinder brauchen ganz andere Orte, um gesund aufzuwachsen. Und dazu gehören Erfahrungen sinnlicher Art wie Naturmaterialien und so, aber natürlich auch einfach gut gestaltete Räume. Und in der Zwischenzeit, so nach 30 Jahren und unendlich vielen Projekten, wirklich auf der ganzen Welt, denke ich, eigentlich mit das Nachhaltigste, was wir tun können, ist, uns darum zu kümmern, dass Kinder gut und so gut und kraftvoll wie nur möglich in ihre Biografie kommen. Das ist eigentlich der Nachhaltigkeitsbegriff schlechthin, dass wir alles dafür tun, dass die nächste Generation in dieser komplexen Welt sich gut zurechtfindet. Aber sonst wird der Nachhaltigkeitsbegriff ja eher auch im Unternehmerischen auf die Materialien und diese ganzen Geschichten verwendet, wo wir jetzt bei Kuckuck eben schon auch seit fast von Anfang an gut 25 Jahre größten Wert drauf legen, dass unsere Projekte so nachhaltig wie nur denkbar, so nachvollziehbar wie nur denkbar, Cradle to Cradle schaffen wir nicht ganz, aber soweit wie wir es nur können, machen und so Mini-Beispiel, zum Beispiel bei Beton immer weniger werden und lauter, also soweit es geht, das tun.
Ja, wenn man halt mal jetzt halt tatsächlich auf dieses Thema Spielräume in Gebiete zu bringen, die halt typischerweise halt dann irgendwie, wo es eben keine Spielräume gibt, ja, oder wo es auch gerade jetzt wenig tatsächlich Spielplätze und so weiter halt dann irgendwie gibt. Wenn man das da halt irgendwie reinbringt in Krisengebiete, wie bist du denn dazu gekommen? Wie seid ihr auf die Idee gekommen und wie laufen auch solche Projekte ab?
Auch das war vor fast jetzt in der Zwischenzeit 25 Jahren, dass mich der Konflikt damals, der gerade schon 5 Jahre zu Ende war, im Ex-Jugoslawien, der Krieg dort wahnsinnig bewegt hat. Und ich bin dann ziemlich direkt nach dem Krieg nach Sarajevo gefahren, eine Stadt, die ich unglaublich schon vor dem Krieg geliebt habe. Und haben dort dann mit Freunden zusammen, die da schon zugange waren, den ersten multiethnischen Kindergarten aufgebaut. also sozusagen, was irgendwie gar nicht mehr denkbar war, in dieser Multikulti-Stadt Sarajevo, wo vor dem Krieg alles ganz klar war, dass jeder mit jedem, jede Religion alles durcheinander gegangen ist und das so wunderbar funktioniert hat, dass plötzlich das alles gar nicht mehr funktioniert. Und dann war es eigentlich so schön zu zeigen über die Kinder, dass es natürlich wieder funktionieren kann, weil ein bosnisches Kind und ein kroatisches Kind und ein serbisches Kind und wie sie alle heißen, spielen ja immer zusammen. Denen ist ja das wurscht, was wir Erwachsenen da für komische Grenzen ziehen und was wir da für komische Geschichten plötzlich machen. Kinder spielen natürlich in jedem Moment zusammen und das war sozusagen der Start oder Initialzündung, wo wir auch gemerkt haben, wie wichtig das Spiel für Kinder gerade in Situationen ist, wo sie einfach nicht mehr Kind sein können, wo sie schon Sachen erlebt haben, die sie nicht erleben dürfen, wo sie in Drucksituationen sind, in natürlich in traumatisierenden Situationen. Also ich denke nur an die Projekte im Libanon, wo wir für die Kinder, die aus Syrien kamen, gebaut haben und oder wo wir jetzt hingehen nach Jordanien und Bethlehem für die Kinder aus dem Gazastreifen. Und ja, und da sind ja die politischen Geschichten ja immer ganz egal. Den Kindern geht schlecht dort. Ja, und wir müssen schauen, dass es den Kindern unbedingt so gut wie nur möglich geht, weil sonst transportieren wir diese Krisen und diese großen Fragen immer in die nächste Generationen und wenn nicht sogar noch stärker. Deswegen meine ich, glaube ich tatsächlich, dass das Nachhaltigste wäre, sich um eine gesunde und gute Kindheit zu kümmern.
Ja, wenn du da halt jetzt so ein Projekt durchführst, wie läuft denn das eigentlich so? Also habt ihr da halt wie den direkten Kontakt? Kriegst du halt hinterher auch nochmal irgendwie das Feedback sozusagen? Also wie lange seid ihr denn da? Begleitet ihr das länger oder baut ihr da auf? Also wie läuft denn so ein Projekt so einer Spielanlage ab?
Total unterschiedlich, weil die Projekte so unterschiedlich sind. Wenn wir zum Beispiel, was wir oft tun, in Osteuropa Spielplätze realisieren, Moldawien, im Kosovo, in Mazedonien, überall dort, dann fahren wir mit jungen Menschen von hier aus Deutschland dorthin. Also immer mit Schulgruppen, mit anderen Jugendgruppen, also Gruppen und fahren dorthin, um das Erlebnis denen zu ermöglichen. Dieser Moment für diese jungen Leute zu merken, jetzt tue ich was Sinnvolles. Das ist total wichtig, was ich jetzt tue. Diese Selbsterfahrung, die ist so riesig und das versuchen wir so oft wie möglich mit diesen Projekten zu verknüpfen. Das geht natürlich nicht, wenn wir jetzt in ein Lepra-Dorf im Nepal fahren oder in Slum in Addis Abeba oder eben jetzt in diese Kriegs- oder Krisenregionen wie die Ukraine und so. Da gehen wir dann eher mit kleinen Gruppen. Und in der Zwischenzeit, weil wir eben schon fast 25 Jahre arbeiten, werden wir angefragt, ob wir nicht ja bei Kinderdörfern, bei Waisenhäusern, bei pädagogischen Einrichtungen und so weiter eben dieses Thema Spiel mitnehmen können. Und auch die Zeit ist sehr unterschiedlich, von der Woche bis 3 Wochen, jetzt im Sommer in Brasilien, über 3 Wochen. Und was du noch gesagt hast, ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig, in Kontakt bleiben mit den Projekten. Das versuchen wir so gut wir können. Das ist natürlich nicht mehr ganz so einfach, wenn man 12, 14 Projekte im Jahr, das sind jetzt nur die Sozialprojekte, nicht die normalen, macht. Ist das nicht mehr ganz so einfach, aber wir versuchen das natürlich so gut es geht und versuchen auch die Projekte nur da zu machen. Auch das ist ein Nachhaltigkeitsthema total, wo wir wissen, dass eigentlich vor Ort ein Träger ist, der das dann auch noch möglichst lange, man kann es in Krisengebieten nie 100% sagen, das ist immer. Aber so gut wie möglich das sozusagen noch lange pflegt und auch nutzt. Ja.
Aber das finde ich ja total interessant. Also das bedeutet, ihr habt nicht nur dort halt den Impact quasi für die Menschen, die dort am Ende halt eure Räume nutzen können und sozusagen eben diese Begegnungsstätten halt idealerweise auch wieder zur Begegnung nutzen und gerade halt irgendwie zum Spiel halt für Kinder eben unterschiedlicher Herkunft etablieren oder für benachteiligte Kinder oder Kinder in Krisengebieten, sondern eben auch für Menschen, die eben das auch begleiten. Ja, also das stelle ich mir ja auch wahnsinnig eindrücklich vor. Ja, also wenn du da irgendwie jetzt mit hinfährst und da was aufbaust, wie ist denn das?
Ich lade immer alle ein, mitzugehen, weil dann kann man das einmal erleben. Auch die Einladung spreche ich hier gerne aus. Wir nehmen immer gerne Menschen einfach mit. Ich nehme mal das eine Beispiel. Letztes Jahr, Gymnasium Brackenheim, 8. Klasse. haben eine Partnerstadt in Ungarn. Dort gibt's eine ganz kleine, arme, wirklich sehr, sehr ärmliche Schule. Und dann haben sie gesagt, bauen wir doch an der unserer Partnerschule, bauen wir einen schönen Außenraum mit Spiel. Die Lehrer mit dem Rektor hochkritisch. Sie haben gesagt, das wird eh nichts. Ja, unsere 8. Klasse macht da nichts. Die sind gerade derartig mit sich selbst beschäftigt und das kann man vergessen. Ja, und ich kann eben garantieren, und das ist so verrückt, das sage ich jetzt nicht nur, weil das unsere gar nicht. Aber nach 2 Stunden sind dort alle am Start. Alle von diesen jungen Menschen sind am Start und rocken da eine Woche durch, als ob es kein Morgen gäbe. Also diese Selbstwirksamkeit ist derartig groß und derartig intensiv. Und es geht uns Erwachsenen natürlich auch so, dass wir da so dankbar sind, wenn man in so Situationen kommen darf, wo man merkt, okay, jetzt können wir gemeinsam irgendwie was tun, was eine Wirkung hat, was gut tut. Was wir ja viel zu wenig haben von diesen Momenten des Gelingens. Ja, das sind einfach so Geschichten des Gelingens. Und in der Zeit, wo man eigentlich nur über das Misslingen redet oder vor allem das Misslingen, ist das eine Wohltat.
Wenn man das jetzt mal auf Unternehmen halt überträgt, also ich meine, wir sprechen ja in der Regel Unternehmen an, was kann man sich denn davon abschauen?
Ich meine, wenn ich jetzt auf unsere Unternehmen von Kuckuck schaue, was ich versuche auch immer wieder reinzunehmen, auch zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dann von unseren Unternehmen, ist natürlich diese, nur ein kleiner Punkt, die Demut vor der eigenen Situation. Ja, das ist sozusagen auch was, wenn man dort dann unterwegs war. Ich nehme das Beispiel, weil es mich besonders geprägt hat, das Armenviertel in Addis Abeba in Äthiopien. Ja, wo ich in jeder Sekunde gemerkt habe, wie dankbar ich sein muss und wie demutsvoll, wo ich lebe, wie ich lebe, ja, wie mein Lebensentwurf sich gestalten darf. Also das wäre das eine, dass wir einfach viel demutsvoller vor dem eigenen Themen sind und vielleicht auch immer wieder unsere eigenen Probleme anders einordnen dann, ja, und sagen, hey, ist das denn wirklich so ein großes Problem? Haben wir denn so ein, was bauschen wir da sozusagen so groß auf, dass wir jetzt das uns so große Probleme machen, obwohl wir doch eigentlich in einer unglaublich komfortablen Situation sind? Und das spüre ich schon in unserer Gesellschaft, dass wir da gerade so in so einem Sog sind, das Glas immer halb leer zu sehen, anstatt weiterhin zu sagen, nee, wir haben eine gute Ausgangssituation, wir können gestalten und wir müssen es uns nur zutrauen und tun. Und wir müssen eben, und das können wir von den Kindern so wahnsinnig gut lernen, wir müssen einfach das Morgen viel öfter als einen Möglichkeitsraum sehen und nicht einen zugestellten Raum von unseren Vorstellungen und diese Krisen, die wir haben, die wir in die Zukunft sozusagen rein interpretieren, dass wir sagen, nee, morgen kann alles anders sein und wir müssen uns nur trauen, die Dinge neu und anders zu denken.
Ja, okay. Das ist ja schon auf alle Fälle auch etwas, was man ja auch als Unternehmen halt tatsächlich mitnehmen kann. Also die Geschichten des Gelingens, weil es ist ja auch so, wie ich jetzt raushöre, ist es ja bei euch eben auch so gewesen, dass ja nicht jeder immer jederzeit gesagt hat, okay, das ist jetzt eine wirklich gute Idee, jetzt hier tatsächlich halt in der und der Region halt wie tatsächlich sowas aufzubauen. Und wenn es denn tatsächlich gelingt, ist es natürlich auch einfach. Auch ein schönes Beispiel, was ja eben zumindest die Beteiligten dann natürlich auch weiter in sich tragen, oder? Ja, echt spannend. Ich würde hier noch einen weiteren Aspekt jetzt mal beleuchten. Und zwar hast du ja das World Child Forum in Davos gegründet. Als Ergänzung zum, oder würdest du sagen, es ist eine Ergänzung zum World Economic Forum, was natürlich jeder kennt, wo du ja nämlich genau diese Stimme eben von jungen Menschen und Kindern vermisst hast. Erzähl doch mal ein bisschen über diese Idee. Wo steht ihr da gerade? Und das nächste große Thema ist ja der Friedensnobelpreis. Also ich sag mal, riesig ist untertrieben. Also vielleicht kannst du da einfach noch mal ein bisschen erzählen. Also was macht ihr da jetzt gerade?
Ja, fangen wir beim WCF an, also World Child Forum. Und das World Economic Forum, das ist tatsächlich auch entstanden vor 5 Jahren in der Zeit, wo ich mich einmal intensiv mit diesem World Economic Forum auseinandergesetzt habe und dem Great Reset und Klaus Schwab und all diesen Sachen. Ich war in der Schweiz und ich bin viel in der Schweiz unterwegs, weil wir auch ein Unternehmen in Basel haben. Also Kuckuck Schweiz ist ein eigenständiges Schweizer Unternehmen. Und nach diesem ja, da reinsteigen in diese Themen. Es hat mich schon fasziniert, ehrlich gesagt, auch am Anfang, dass ein Mensch, dieser Schwab, das geschafft hat, in die, sozusagen aus diesem Kaminzimmergeschichte in Davos. Ja, am Anfang war das ja ein Kaminzimmer, wo er einfach gesagt hat, ja, lasst uns da zusammenkommen. Und eigentlich ja, dieses Zusammenkommen und Zusammenreden ist ja, kann ja nie falsch sein. Wirtschaft und Politik, lasst uns vielmehr da zusammen denken und so. Und dass er da draus so eine Weltbewegung gemacht hat, die ja dann sehr, sehr, sehr berühmt wurde. Ja, also sehr, sehr umstritten in der Zwischenzeit, unglaublich umstritten. Also von unheimlichen Anhängern bis zu extremen Gegnern. Und dieses Jahr findet ja das erste World Economic Forum ohne Schwab statt. Das ist ja auch schon mal spannend. Dafür wieder mit Trump und anderen. Und ich habe dann gemerkt, was für mich nicht mehr ging, und das habe ich gerade schon versucht, mir so kurz ein bisschen zu erläutern, dass wir eigentlich nicht mehr auf diese Haltung des Morgen als einen Möglichkeitsraum zu sehen. Also was ganz Neues. Zumindest in die Vorstellung zu bringen, dass es möglich wäre. Und ganz neu heißt, das kennen wir nicht. Das heißt auch das sich einlassen auf das Nichtwissen, das fällt uns gerade heute allen so wahnsinnig schwer. Ja, wir wollen alles wissen. Und je mehr wir wissen, umso mehr geht uns alles verloren. Das ist ja eine unglaubliche Gegenbewegung. Also je mehr wir wissen, umso mehr verlieren wir die Zusammenhänge, verlieren wir das. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn die das nicht hinkriegen da in Davos, wenn sie unbedingt noch die Zukunft aus 80% alten Männern organisieren wollen, ist das ja vielleicht auch gar nicht nur falsch, aber es ist, denke ich, da ist eine große Leerstelle, die man ergänzen müsste. Und deswegen habe ich immer von komplementär gesprochen, das ist die Kunst, ja, also einfach daneben stellen als komplementär, und habe das World Child Forum gegründet. Wir sind in den gleichen Räumen, im gleichen Kongresszentrum, alles identisch, und wir machen doch alles genau andersrum als die dort, und haben das zweimal stattfinden lassen, 23 und 24, mit einem wahnsinnigen Aufwand, nur ehrenamtliche Menschen, junge Menschen aus der ganzen Welt. Wir haben das hingekriegt, was Davos im Winter nicht hinkriegt, dass russische Jugendliche, ukrainische Jugendliche, palästinensische Jugendliche, israelische Jugendliche alle zusammenkommen und überlegen, wie wollen wir denn eigentlich in Zukunft zusammen hier unsere Gemeinsamkeit, unseren Planeten gestalten. Und sind dann nach dem 24 tatsächlich erschöpft zusammengebrochen. Auch die Gruppen haben dann 25 pausiert und sind jetzt wieder, wir haben das Kongresszentrum für Juli wieder gebucht, 26, wissen aber noch nicht 100%, ob wir es hinkriegen, weil uns noch ein Großteil der Finanzierung fehlt, die es sagenhaft schwierig ist, jetzt dafür hinzukriegen, weil im Moment auch gerade auf die Stiftungen ein unglaublicher Run ist, weil an so vielen Stellen das Geld fehlt, was ja auch verständlich ist. Aber da stehen wir gerade und sind noch voller Hoffnung, dass wir es doch schaffen.
Ja, wie viel Geld braucht ihr denn eigentlich?
Ja, wir brauchen für dieses Event, weil das Wichtigste, was uns ja am wichtigsten wäre, weil es eben auch komplementär ist, jeder weiß, und wahrscheinlich hier die Zuhörerinnen und Zuhörer am allerbesten, also ein WEF-Besuch ist unfassbar teuer. Ja, es kostet richtig, richtig, richtig viel Geld. Und wir wollen ja die Menschen, die wir aus der ganzen Welt zusammenholen, in keinster Weise werten, dass sie sich das leisten können. Das heißt, wir laden alle ein. Also wir zahlen die Reise, wir zahlen das Kongresszentrum, die Jugendherberge in Davos, die wunderschön ist. Und all das, und das ist natürlich viel Geld. Und wir wissen alle zusammen, dass Davos jetzt nicht gerade der preiswerteste Ort der Welt ist. Ja, ist ein saudämlicher Ort, aber wir brauchen ihn, um diese Geschichte zu erzählen. Ja, wir, World Child Forum Bochum, das wäre es einfach nicht. Also das stimmt dort. Ja, wir müssen dorthin, und wir sind auch diesen Winter beim WEF, und wir wollen ja auch den Davos Loop spielen. Wir wollen ja auch in Kontakt, wir wollen ja die Bälle hin und her spielen, und wir brauchen eine gute 500 Millionen für das Event.
Aber das hört sich ja eigentlich, ich sag mal so, zwar auf der einen Seite viel an, aber auf der anderen Seite ja auch nicht viel. Also wenn man halt mal das aus einer World Economic Forums Perspektive Davos jetzt halt irgendwie betrachtet, ist das ja wahrscheinlich gefühlte 3 Teilnehmer, die dort halt dann irgendwie ein bisschen exklusiv anreisen und dann noch ein bisschen Entourage mitbringen, ist es ja im Verhältnis nicht so viel, aber ich verstehe natürlich schon, dass es halt dann irgendwie viel Überzeugungsarbeit braucht, halt dann irgendwie dort dann Rückhalt zu bekommen.
Ja, wir sind da in so einem typischen Start-up-Thema, also so ein bisschen die Katze, die sich in den Schwanz beißt. Wir bräuchten ein professionelles Büro unbedingt, weil das Ding einfach viel zu groß und viel zu komplex jetzt schon ist und auch viel zu viele Erwartungen schon dran geknüpft sind, können die uns aber noch nicht leisten. Und ich gehe da voll mit, wie du das gesagt hast. Also eigentlich ist es tatsächlich nicht viel Geld, auch für viele. Und im Vergleich jetzt für das World Economic Forum ist es geradezu ein Hasenwasser. Ja, was die allein ausgeben jedes Jahr, um dieses Kongresszentrum komplett umzubauen. In diesem Kongresszentrum bleibt keine einzige Wand stehen, die dort, also die bauen ja das Kongresszentrum ins Kongress. Unfassbar, was sie. Und 5000 Militär und Polizei und da ist es geradezu nichts. Und auf der anderen Seite, wenn man es eben selber herkriegen muss über freie Mittel, ist eben schwierig. Ja.
Und habt ihr denn da irgendwie Unterstützung aus dem Ort Davos oder wie läuft das da?
Ja, also das geht so. Wir haben einen ganz großen Befürworter, das ist der Bürgermeister von Davos. Im Wallis heißt es Landamann, ein ganz junger Bürgermeister, der interessanterweise in seiner Jugend gegen das WEF auf der Straße war und dann sozusagen in der Schweiz war das kurz ein richtiges politisches Thema und wie kann jetzt der Gastgeber, und er ist jetzt Gastgeber, ja, Philipp Wilhelm heißt er und der ist ein sehr großer Befürworter. Er hat auch bei der ersten Gespräch mit mir gesagt, Bernhard, lass uns das machen, ich will andere Bilder aus Davos in die Welt schicken. Ja, also das taugt ihm sehr und er versucht uns da, so gut es geht, entgegenzukommen oder wie jetzt auch jetzt während des WEFs dieses Jahr einen Platz zur Verfügung stellen, wo wir dann Aktionen machen können und solche Sachen. Richtig finanziell unterstützen kann uns die Gemeinde nicht, weil sie da davor Angst haben. Dann heißt es ja, warum unterstützt ihr eine Veranstaltung und warum unterstützt Davos ist eine Kongressstadt? Das würde nicht funktionieren. Ja,
ja aber also das ist ja schon für sich genommen echt ein Hammer-Thema, ja? Also wie viele Kinder, also wie viele Menschen versucht ihr da zu versammeln?
Also noch sind wir relativ klein, weil das eben zu teuer ist, die ganze Geschichte. Und wir versuchen es dann zu dezentralisieren, dass die eben auch in ihren Ländern gleichzeitig Foren machen und wir uns immer wieder zusammenschalten. Es sprechen wir von 300. Wir würden natürlich gerne deutlich wachsen, weil es würden so wahnsinnig viele gerne kommen. Also jetzt schon wäre es zigfache, die einfach gerne kommen würden, aber die wir überhaupt gar nicht, ist gar nicht dran zu denken, weil die Finanzierung dafür nicht steht.
Okay, also ihr wollt jetzt erstmal, euer Ziel ist erstmal 300 Menschen halt sozusagen zu dem Voltschaltforum in Davos zusammenzubringen im Sommer.
Anfang Juli.
Okay, das ist so das eine. Aber dann hat dich ja auch noch mitbekommen, dass ihr euch ja auch noch für den Friedensnobelpreis bewerbt. Vielleicht magst du da nochmal was drüber sagen und auch, wie das auch mit dem Thema Kinder und Davos halt wie zusammenhängt.
Ja, die Idee, die kam eigentlich aus dieser Beschäftigung mit Davos. Eigentlich kann man sagen, das ist eine Idee des World Child Forums. Ja, und diesen Ideen entstehen ja in einem Feld. Die entstehen ja nicht bei einem landen sie halt, aber eigentlich entstehen die ja in einem Feld. Ich war an Pfingsten mit meinen Töchtern in Stockholm und die sind shoppen gegangen und die sind immer froh, wenn ich da nicht mitgehe. Und ich bin dann ins Museum und vor dem Museum habe ich Kaffee getrunken und dann saß ich direkt vor diesem Hotel, wo immer die Friedensnobelpreisträger am 10. Dezember zusammenkommen, wenn die Verleihung ist. Und da kam mir die Idee, dachte ich, Mensch, eigentlich wäre das doch großartig, wenn die 2,3 Milliarden Kinder, also Kinder jetzt bezogen auf alle unter 18, so ist eben mal der Begriff von fast allen Ländern, wird ja immer Kinder und Jugendliche gemeint, wenn die den Friedensnobelpreis kriegen, ja, was ist das denn für eine verrückte Frage? Mir geht es eher um die Frage, was würde passieren, wenn? Ja, weil wie müssten wir Erwachsene uns sozusagen dann anders auf dieses Thema der Kindheit und Jugend schauen? es wären ja dann plötzlich Friedensnobelpreisträgerinnen und Nobelpreisträger, die in den Kriegen am meisten leiden, die in den Hungersnöten durch die Umweltkatastrophen überall am meisten, mit Abstand am meisten zu leiden haben. Und ja eigentlich dann auch wieder die sind, die am meisten Hoffnung geben, weil wir wollen das ja alles überwinden, diese Situationen, um Zukunft zu gestalten. Die machen wir ja für die. Und dann eben durch meine Erfahrung, 30 Jahre Kinder weltweit, dass Kinder, wenn sie denn Kind sein durften, so wie eine Kindheit aussehen sollte, natürlich in aller Regel, auch da gibt's, im Lebendigen gibt's immer Ausnahmen, aber in der allergrößten Regel friedfertig sind. Ja, die streiten sich natürlich und sagen, nee, du nicht und ich ja. Aber sie würden ja niemals den Krieg vom Zaun brechen und sie würden niemals, also all das nicht. Und sie würden alle immer zusammenkommen. Das ist ja auch dieses tolle Phänomen, was wir beobachten können. Und da habe ich gedacht, Mensch, das wäre doch eine spannende Geschichte, sozusagen den Friedensnobelpreis mal ganz als Hypothek an die Zukunft, an das, was eigentlich sein sollte. Ja, nämlich, dass wir gemeinsam eine gute Welt für die nächste Generation, also eine enkelfähige Welt gestalten. Was ist denn sonst unser Job? Ja, gibt doch gar keinen anderen, der wirklich Sinn macht. Und dass man das einmal in die Öffentlichkeit so richtig reinbringt durch diese Frage, und es war ihr am Anfang eher ein bisschen ein Witz gedacht und hat sich dann aber plötzlich so verfestigt, weil so viele Menschen gesagt haben, nee, das müssen wir machen. Und gerade kommen täglich mehr dazu. Und wir wissen, dass die Geschichte schon eingereicht ist über andere Wege. Also da hat sich irgendwie sowas, ein bisschen in Schneeballgeschichte losgetreten mit allen Fragen, die dazugehört. Aber Fragen ist doch super. Ja, es ist doch wunderbar, wenn wir nicht immer alle Antworten haben, sondern wenn das einfach eine Frage ist, die da in der Welt ist und die wir jetzt provozieren. Vielleicht noch das Letzte, und eine Schweizer Zeitung hat dann gleich getitelt 2,3 Milliarden Kinder gegen Trump. Ja, eigentlich auch eine ganz witzige Geschichte.
Ja, total. Und gleichzeitig triggerst du natürlich total unterschiedliche Menschentypen. Ja, also es gibt da natürlich die Zahlen, Daten, Fakten Menschen, die sagen, wie soll denn das gehen? So viele Preise und Urkunden gibt's ja gar nicht. Und der Nächste denkt halt irgendwie.
Und wie will die eine Million auf 2,3 Milliarden verteilen?
Also das Preisgeld meinst du?
Ja, ja.
Ja. Genau. Das sind natürlich einfach total viele Fragestellungen, aber einfach die Idee, die resoniert bei mir auch total. Also jetzt einfach mal zu sagen, worum geht's sozusagen eigentlich auch bei unserem gesamten Handeln, nämlich halt eben um die Zukunftsfähigkeit, gleichzeitig aber auch Kraft daraus zu schöpfen, finde ich, aus dieser Idee, dass ja eben auch diese Begegnung von Kindern oder halt dann irgendwie natürlich auch diese Energie, die halt dann wir mitbringen und eben auch dieses im Grunde Gute oder im Grunde Friedfertige sozusagen natürlich auch eine Riesenchance ist, ja. Also das ist ja auch für mich ein Ding bei all dem Wahnsinn, den man halt irgendwie so tagtäglich jetzt halt durch immer mehr Aufmerksamkeitsökonomie und so weiter halt irgendwie präsentiert bekommt und der halt auch wie tatsächlich passiert, sozusagen ist das natürlich auch einfach auch ein ja eben etwas, wofür wir auf der einen Seite eine Verantwortung für tragen, aber auf der anderen Seite ja aber auch eine Kraft draus schöpfen können. Also ich finde, es ist so ein bisschen beides. Für mich jetzt zumindest, oder wie siehst du das?
Ja, kann ich auch total mit. Sehe ich auch so. Also es ist beides und in der Zwischenzeit merke ich auch, es macht mir richtig Freude. Ja, dieses, es geht nicht und doch sollte es sein. Ja, also dieses Paradoxon, was in dieser Frage liegt. Also allein das Komitee, also diese fünf Menschen, die in Oslo sitzen und am Schluss diese Wahl, sie müssten sich sozusagen alles über Bord werfen, was bisher war. Ja, also alles. Der Friedensnobelpreis wird eigentlich verliehen, und so hat es Nobel selber auch mal festgelegt, von Menschen, die eben sich für den Frieden eingesetzt haben, in irgendeiner Weise. Ja, man kann da immer voller Fragen sein, ist es dann sinnvoll, die Europäische Union da mit dem Frieden zu, und so, weiß ich nicht. Aber das ist auch gar nicht wichtig, weil Obama war es ja auch ein bisschen auch vorauseilend, ja, man hat ihm gleich gegeben, anstatt mal zu gucken, was passiert denn? Aber das finde ich gar nicht wichtig. Ich finde es eher spannend, zu überlegen, welcher Break wäre da drin, wenn wir diesen Preis mal ganz in die Zukunft richten. Gar nicht in die Vergangenheit, gar nicht in was Geleistetes, sondern in was zu Leistendem. Ja, also sozusagen als Aufruf, was hinzukriegen. Nicht als Klatschen für was passiert ist, sondern sozusagen als Weckruf nach vorne. Und das finde ich super spannend.
Ist eine total interessante Perspektive. Finde ich wahnsinnig spannend. Wenn ich jetzt nochmal an unsere Hörerinnen und Hörer sind ja halt in der Regel halt irgendwie mit Unternehmensnachhaltigkeit beschäftigt. Was wünscht ihr euch denn von diesen Personen, also von Menschen? Also habt ihr da irgendwie so Angebote, wo man sagt, okay, könnte man jetzt irgendwie sagen, okay, ich übernehme die Verantwortung für 5 Kinder? Oder, also ich habe verstanden, ihr braucht Geld, das ist das eine. Aber das zweite ist sozusagen, kann man auch was anderes tun, um euch da irgendwie zu unterstützen?
Ja, also bei beiden, also es gibt ja so 2 Ebenen, wo wir sozusagen sehr, sehr gerne Unternehmenspartnerschaften, und die haben wir teilweise eben auch schon, hätten. Das ist ja bei diesen Auslandsprojekten, also bei diesen Spiel- und Schutzraumprojekten von dem Kugelkulturverein und bei dem World Child Forum. Und bei beiden wäre es natürlich großartig, und das wäre mir so wichtig, dass man eben nicht, dass es nicht um die Frage geht, wer wird Geldgeber oder Geldgeberin, sondern wer macht mit? Also wer wird Mitgestalter oder Mitmacher? Ja, und wenn ich jetzt dran denke, also zu sagen, okay, wir ermöglichen 5 Menschen aus Tansania den Besuch beim World Child Forum. Ich nehme Tansania, weil da waren letztes Mal so großartige junge Leute da. Als Unternehmen.
Ja, ist auch ganz kurz off-topic. Ich war halt mal in Tansania mit der Devin Subotic Stiftung. Also das ist sehr eindrücklich für mich auch gewesen. Ja.
Also was für wunderbare Menschen. Und ja, und wenn es sagt, in Unternehmen sagen würden, wir ermöglichen ihnen dieses, da hinzukommen. Ja, und dann würde ich mich noch mehr freuen, wenn dann jemand aus dem Unternehmen mitkommt. Ja, also sozusagen auch Teil des ist, nicht nur Ermöglicher, sondern wirklich Teil. Also muss nicht, aber es wäre einfach wunderschön. Das Gleiche gilt eben für diese Fahrten in das Auslandsgebiet. Ja Mensch, es wäre doch wunderbar, wenn da jemand sagt, ich werde Unternehmens, ich ermögliche so einen Spielraum in Jordanien, wo jetzt in einem Kinderdorf, wo die Kinder aus dem Gazastreifen jetzt unterkommen und ich gehe mit. Oder einer oder eine sagt, ich gehe da mit und ich erlebe das dann auch, welche Wirkung und was sozusagen dann dieser Zauber dieser Projekte, und das ist beim World Child Forum in Davos eben auch, ich erlebe diesen Zauber tatsächlich auch selber dann, ich nehme den mit und bin dann nicht nur sozusagen dieser, das ist ja immer so ein bisschen das Schade, dass es dann immer so diese 2 Rollen gibt, ja, die einen geben eben, machen es, ermöglichen es durch das Finanzielle und die anderen erleben es dann. Und ich würde mir sehr wünschen, dass sich das mehr durchdringt.
Ja, also dass man schon eine Verbindung auch wirklich herstellt damit, ne? Also das ist ja eigentlich das Besondere dabei, weil das ist ja so, sind ja solche besonderen Momente, die ja auch life-changing sein können, ne?
Total. Für junge Menschen ist ganz oft life-changing tatsächlich. Also die erzählen noch Jahre und ewig danach von diesen Projekten und von diesen Erlebnissen.
Also wie sind denn jetzt die nächsten Schritte bei diesem Friedensnobelpreis? Wen bräuchtet ihr? Also wer wäre optimal an eurer Seite? Also der Papst vielleicht? Oder wer sollte sich einsetzen?
Ach, warum nicht der Papst? Alle wären optimal. Es wäre wunderbar, wenn alle die Geschichte einfach weitererzählen. Weil das ist eine Geschichte, die Frage einfach weiterstellen. Das wäre ganz schön. Und wir suchen natürlich noch weiterhin Menschen, auch mit Reichweite, die sagen, nee, wir unterstützen das. Da kommen gerade echt viele und sagen, wir nehmen das bei uns in den Newsletter, wir nehmen das mit rein. Und wo wir auch noch suchen, sind Menschen, die das direkt einreichen dürfen. Also die dort beim Komitee, das sind ja Professorinnen, Professoren, Politikerinnen und Politiker und natürlich ehemalige Nobelpreisträgerinnen und Nobelpreisträger und besondere Menschen in der Öffentlichkeit, die dürfen einreichen. das kann man auch auf der Internetseite, steht es genau, wer das sein darf. Und da suchen wir natürlich, je mehr das sind, umso besser. Ja, weil dadurch die Kraft natürlich eine ganz andere wird. Und wir haben schon ganz einige spannende, manche dürfen wir leider nicht nennen. Aber da suchen wir natürlich einfach Menschen, die sagen, da gehen wir mit.
Also richtig cool. Und natürlich eben Spenden braucht ihr halt dann entsprechend auch. Ne? Das habe ich jetzt auch verstanden. Es gäbe halt irgendwie auch die Möglichkeit, dort halt entsprechende Partnerschaften auch oder sozusagen auch individuell auf Firmen halt irgendwie nochmal, also mit Firmen halt irgendwie nochmal auszuloten, wie halt sowas halt irgendwie gemeinsam aussehen könnte. Das habe ich jetzt auch verstanden. Und es bestünde halt aber auch die Möglichkeit, als auch Personen sozusagen irgendwie auch teilhaben zu lassen an diesen Projekten, sowohl halt, was halt die Spielräume als auch das World Child Forum anbelangt. Das ist so richtig, ne?
Das ist genau richtig. Ja, da ist wirklich die Einladung da, sich da einfach zu beteiligen. Ja, nicht nur Ermöglicher zu werden, sondern Teil des Ganzen zu werden. Ja.
Ja. Was sollen denn die Zuhörer und Zuhörerinnen sonst mitgenommen haben? Oder hast du irgendwas vergessen, halt irgendwie, was du jetzt irgendwie noch unterstreichen wolltest? Oder was denkst du? Hast du noch einen Shoutout?
Jetzt haben wir ja viel über das World Child Forum und den Friedensnobelpreis und so gesprochen und ganz wenig über meine unternehmerische Tätigkeit. Was ja super ist, weil das sind gerade die zwei Sachen, die mich nach vorne bringen. Und da habe ich nur einen Moment, und das mache ich als, und das reicht dann auch total. Wir haben gerade Kuckuck Schweiz, also das Unternehmen in der Schweiz, umgewandelt in ein Verantwortungseigentumsunternehmen, also in ein Purpose-Unternehmen. Sozusagen, das gehört jetzt allen, die dort arbeiten, und es gibt keine Gesellschafter mehr, die sich den Gewinn rausziehen können und so weiter. Und das haben wir jetzt den Prozess gerade dieses Jahr durchgemacht. Es gibt ja bekannte Purpose-Unternehmen wie Ecosia oder Leica oder. Und ich muss sagen, der Wandel in dem Unternehmen nach so kurzer Zeit, nach nur ein paar Monaten, ist so grandios und großartig, wie anders sich das anfühlt, wenn die Menschen sich nicht mehr als Angestellte sozusagen, ja, auf dem Lohnzettel, sondern eigentlich als verantwortlich für das Ganze, was hier passiert. Und jeden Tag aufs Neue. Ich fand es einen großartigen Move und hätte mir nie vorgestellt, dass das so eine Wirkung hat aufs Unternehmen. Vielleicht das auch noch so rein. Ich meine, diese Purpose-Gedanke und diese neue Unternehmensform soll ja in Deutschland kommen. Das ist ja politisch gewollt. Also die haben es ja noch wieder versprochen, dass es in dieser Legislaturperiode kommt als neue Rechtsform, um unternehmerisch tätig zu sein. Man weiß es ja nie, aber ich glaube, dass es tatsächlich soweit ist. Aber ich auch das nur kurz als letzte Episode aus meinem unternehmerischen Feld. Ja.
Dazu sollten wir uns auf alle Fälle nochmal unterhalten, Bernie, weil ich natürlich eben auch, oder wir ja eben auch in Abstimmung dort halt mit Achim Hensen, Armin Steuernagel und so weiter, also mit den entsprechenden Akteuren sind. Achim ja auch schon zweimal bei uns im Podcast war, wir halt irgendwie zu diesem Thema Verantwortungseigentum halt irgendwie gesprochen haben und das halt in der Tat halt ein sehr, sehr unterstützenswertes oder sehr interessantes Feld halt irgendwie tatsächlich nochmal ist, ja. Können wir aber auch nochmal gesondert zu sprechen. Das ist halt irgendwie auch nochmal.
Ja, weil das ist jetzt eben ganz, ganz aktuell bei uns einfach passiert und ich kenne die alle sehr, sehr gut. Ja.
Ja, ganz lieben Dank für deine Zeit und die wirklich spannenden Einblicke. Ich drücke euch auf alle Fälle die Daumen. Ich kriege hier auch relativ viel mit und freue mich da halt da tatsächlich drauf, auf die nächste Zeit. Und ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass das da halt irgendwie nochmal dem einen oder anderen hier nochmal begegnen wird und würde mich natürlich auch freuen, wenn sich Menschen da tatsächlich einbringen und euch dort weiter unterstützen. Danke, Bernie, für deine Zeit.
Ja, ich danke dir, Nils.